mitten in der Sahara. Nichts als Sand, soweit das Auge reicht. Die Sonne brennt unbarmherzig vom Himmel. Ein Mann steht allein in dieser lebensfeindlichen Umgebung. Sein Mund ist staubtrocken, die Lippen aufgesprungen. Seit 3 Tagen hat er kein Wasser mehr getrunken. Er weiß, dass er sterben wird, wenn nicht bald Hilfe kommt. In der Ferne sieht er die Ruine eines alten Gebäudes. Mit letzter Kraft schleppt er sich drauf zu. Er betritt die verfallene Struktur, sinkt erschöpft zu Boden. In diesem Moment wird ihm klar, das hier könnte sein Ende sein. Doch dann, aus den Tiefen seiner Verzweiflung, kommt ein Gedanke. Er darf nicht aufgeben. Er muss weiterkämpfen, egal wie aussichtslos seine Lage erscheint. Mit zitternden Händen kramt er in seinem Rucksack. Er findet ein Stück Papier und einen Stift. Vielleicht seine letzte Chance, seinen Lieben eine Nachricht zu hinterlassen. Dies ist die wahre Geschichte von Mauro Prosperi. Ein Mann, der 10 Tage in der tödlichsten Wüste der Welt überlebte und dabei die Grenzen menschlicher Ausdauer überschritt. Wie hat er das geschafft?
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge des Galileo-Podcasts. Ich bin Peter Kreiner und heute tauchen wir ein in eine Geschichte über einen unglaublichen Überlebenskampf. Unser Protagonist ist Mauro Prosperi, ein ehemaliger Polizist und olympischer Fünfkämpfer aus Italien. Seine Geschichte beginnt im Jahr 1994, als er sich einer Herausforderung stellt, die selbst für erfahrene Athleten als extrem gilt, dem Marathon des Sable. Für Mauro damals erstmal eine spannende Challenge.
Ein Freund von mir meinte, schau mal Mauro, da gibt es diesen echt besonderen Wettbewerb, den Marathon des Sable. 240 Kilometer in 7 Tagen. Was meinst du, sollen wir das machen? Ich habe mich schon immer gerne selbst an die Grenzen gebracht. Ich liebe das. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, das mache ich.
Der Marathon des Sable ist nicht einfach nur ein Lauf. Es ist eine Prüfung der menschlichen Grenzen. 240 Kilometer durch die marokkanische Sahara, aufgeteilt auf 7 Tage. Die Läufer müssen sich Dünen, Geröllfeldern und Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius stellen. Um die Herausforderung auch noch zu steigern, müssen die Teilnehmer fast alles selbst tragen. Verpflegung, Kochgeschirr, Schlafsack. Nur Wasser und ein Zelt zum Übernachten werden gestellt. Es ist einer der härtesten Extremläufe der Welt, der aber auch jedes Jahr Abenteurer aus aller Welt anzieht. Und einer davon war Mauro.
Dass ich an einem so besonderen, so fordernden Wettbewerb antreten würde, hat mich sehr inspiriert.
Im April 1994 war es dann soweit. Mauro startete beim Marathon des Sable. Und anfangs lief auch alles nach Plan. Die ersten 3 Etappen meisterte er hervorragend und kämpfte sich unter die Top 10 der Läufer. Doch am 4. Tag, während der längsten Etappe von 80 Kilometern, nahm das Schicksal eine dramatische Wendung.
Inmitten von mehreren kleinen Dünen kam dann auf einmal ein Sandsturm auf. 8 Stunden dauerte der an. Du siehst nur diese gelbe Wand, die auf dich zukommt, und dann nichts mehr. Es fühlt sich an wie Peitschenschläge im Gesicht. Es war ein Gefühl, wie soll man das beschreiben? Von absolutem Leid. Und dazu kommt, dass man nichts dagegen tun kann. Man muss einfach versuchen, diesen Sturm irgendwie zu überleben.
In diesem Moment begann Mauros Überlebenskampf. Der Sandsturm hatte alle Wegmarkierungen ausgelöscht. Und als er sich legte, war Mauro völlig orientierungslos. Trotzdem lief er aber weiter, in der Hoffnung, den richtigen Weg zu finden.
Aber irgendwann, so nach einer Stunde, habe ich mich gefragt, wo laufe ich denn überhaupt hin? Und ich müsste doch jemanden sehen. Aber da war niemand. Irgendwann bin ich dann auf eine sehr hohe Düne geklettert, von wo ich einen guten Rundumblick hatte. Aber auch von da konnte ich niemanden sehen und da wusste ich, da stimmt was nicht.
In diesem Moment wurde Mauro klar, dass er sich verirrt hatte. Er war allein in der Wüste, ohne ausreichend Wasser und Nahrung. Was folgte, waren 10 Tage des Überlebenskampfes, in denen Mauro an die Grenzen des menschlich Möglichen ging und sie überschritt. Um besser zu verstehen, wie man in einer solch extremen Umgebung überleben kann, haben wir den Survival-Experten Detlef Kamerau befragt. Er hat jahrelange Wüstenerfahrung und bereitet Soldaten auf Spezialeinsätze vor. Hier sind einige seiner wichtigsten Tipps.
Grundsätzlich ist alle Hautfläche, die bedeckt werden kann, bedeckt. Wir wollen weder eine Verbrennung noch eine Luftaustrocknung.
Detlef empfiehlt, den Körper so gut wie möglich vor der Sonne zu schützen. Sogar aus einem T-Shirt kann man einen improvisierten Kopfschutz herstellen, ähnlich dem Stil der Wüstennomaden. Wie das funktioniert, seht ihr übrigens auf Join. Dort findet ihr nämlich in der Galileo-Mediathek die Geschichte von Mauro Prosperi und dazu noch ein Experiment. Galileo-Reporter Johannes Musial hat selbst ausprobiert, was es bedeutet, wenn man in der Wüste überleben muss. Und er war dann auch selbst überrascht, dass er sich erstmal immer bedecken muss.
Also selbst bei 40 Grad im Pulli?
Immer.
Auch wenn ich da mehr schwitze?
Wenn du ein Hemd hast, ja, darum geht's. Du wirst sowieso Feuchtigkeit verlieren, aber nicht über die ungeschützte Haut direkt in die Wüstenumgebung. Das Wasser sickert unter deine Kleidung und bleibt dort länger dort und kühlt dich länger. Schau mal, alle Urvölker, die Wüsten bewohnen und da besonders hier die Beduinen, die tragen komplette Kleidung, immer, die ganze Zeit. Das heißt, sie gehen in ihrem eigenen Schatten. Das heißt, wenn draußen 50 Grad sind, ist in der Kleidung 36 Grad.
Entgegen der Intuition rät Detlef, auch bei extremer Hitze bedeckende Kleidung zu tragen. Dies hilft, die Feuchtigkeit im Körper zu halten und kühlt langfristig besser. Ein weiterer wichtiger Tipp ist die Errichtung eines Tageslagers.
Was du machst, du checkst einmal deine Körperlänge, Kopf und Fuß. Dann beginnst du, eine Grube auszuheben. Das Ganze nennt sich der Personenkühlschrank.
Dieser Personenkühlschrank, wie Detlef ihn nennt, hilft, tagsüber der extremen Hitze zu entgehen. Detlef betont auch die Wichtigkeit der richtigen Tagesplanung.
Tagsüber hast du keinen aktiven Sonnenschutz. Du würdest quasi die mühselige Arbeit des Gehens zusätzlich zu der Sonnentemperatur machen. Und des Nachts würdest du denn bei etwa 6 Grad Nachttemperatur inaktiv im Wüstensand sitzen? Nee, das passt nicht. Des Nachts läufst du dich warm und über Tag schützt du dich vor der Sonne.
Diese Tipps zeigen, wie wichtig es ist, sich an die extremen Bedingungen der Wüste anzupassen. Doch selbst mit diesem Wissen bleibt ein Überlebenskampf in der Sahara eine enorme Herausforderung, wie Mauro Prosperis Geschichte eindrucksvoll zeigt. Die ersten Tage von ihm waren geprägt in der Hoffnung auf schnelle Rettung. Mauro folgte zunächst den Anweisungen der Rennleitung und blieb an Ort und Stelle. Suchaktionen wurden eingeleitet, Land Rover, Ultraleichtflugzeuge und Helikopter durchkämmten die Gegend. Sogar erfahrene Beduinen-Fährtenleser beteiligten sich an der Suche.
Ich habe immer versucht, nicht weiterzulaufen, wenn die Sonne ganz hoch am Himmel stand. Schon gegen 11 Uhr morgens habe ich mich immer nach einem Platz umgeschaut, wo ich mich vor der Sonne verstecken konnte.
Mauro wusste einfach nicht, wie er zurückfinden sollte. Die Marathonveranstalter hatten allen Läufern für den Notfall einen Tipp gegeben.
Bei Sonnenaufgang sind am Horizont in einem Teil der Wüste Wolken zu sehen. Sie sind nur eine Weile da und dann verschwinden sie wieder. Wenn man in diese Richtung geht, dann findet man dort Leben, Wasser. Zumindest hat man eine bessere Chance, dort etwas zu finden. Also war mein Mantra, mein einziger Gedanke, früh am Morgen aufzuwachen, zu schauen, wo die Wolken sind und dann in diese Richtung zu gehen.
Am Nachmittag des zweiten Tages hörte Mauro das Geräusch eines Helikopters.
Ich war zu dem Zeitpunkt nicht aufgeregt, sondern ganz ruhig, weil ich überzeugt war, dass sie nach mir suchen würden. Und an diesem Nachmittag habe ich dann auch diesen Hubschrauber gesehen. Er flog sehr niedrig. So niedrig, dass ich den Piloten sehen konnte. Und ich sagte mir, endlich suchen sie nach mir. Aber nein, sie haben überhaupt nicht nach mir gesucht.
Dieses Ereignis war ein schwerer psychologischer Schlag. Die Hoffnung auf schnelle Rettung war zerstört. Mauro traf nun eine folgenschwere Entscheidung. Er beschloss, weiterzugehen. Unwissentlich in die falsche Richtung und über die Grenze nach Algerien. Die nächsten Tage wurden zu einem unerbittlichen Kampf gegen Durst und Hunger. Mauros Wasservorräte waren schnell aufgebraucht und in seiner Verzweiflung griff er zu drastischen Maßnahmen.
Ich hatte fast kein Wasser mehr übrig, vielleicht noch zwei Finger.
Er saugte die Feuchtigkeit aus den wenigen verbliebenen Feuchttüchern in seinem Rucksack und leckte den spärlichen Morgentau von Felsen. Schließlich traf er die kritische Entscheidung, seinen eigenen Urin zu trinken. Er sammelte ihn in einer leeren Wasserflasche und zwang sich, davon zu trinken. Auch die Nahrungssuche wurde zur Überlebensnotwendigkeit. Mauro begann, alles Essbare zu suchen, was die Wüste hergab. Skarabäuskäfer, Insekten, Wurzeln und Sukkulenten. In ausgetrockneten Flussbetten fand er Gräser, deren Wurzeln noch etwas Feuchtigkeit bargen. Am dritten Tag seiner Odyssee stieß Mauro auf ein verlassenes muslimisches Heiligtum. Ein Schrein, und der bot ihm lebensrettenden Schutz vor Sonne und Wind. Doch er barg auch eine unerwartete Nahrungsquelle, eine Kolonie Fledermäuse.
Da waren diese Fledermäuse. Von denen habe ich ein paar gefangen. Dann habe ich ihnen mit meinem kleinen Messer den Kopf abgetrennt, das Innere zerkleinert und dann ungefähr 20 Stück ausgesaugt. So habe ich gegessen. Natürlich habe ich sie nicht gekocht. Warum? Weil beim Kochen das Wasser entzogen wird.
Dieser Akt des rohen Verzehrs von Fledermäusen markiert einen tiefgreifenden Wendepunkt. Er symbolisiert das Überschreiten einer Schwelle hin zum reinen Überlebensinstinkt, bei dem kulturelle Normen keine Rolle mehr spielen. Mauro blieb etwa 2 bis 3 Tage in dem Schrein. Er befestigte eine kleine italienische Flagge am Dach in der Hoffnung als Signal für Rettungsflugzeuge. Doch die Hoffnung wurde erneut zerschlagen, als ein Flugzeug die Gegend überflog, ohne ihn zu bemerken. An diesem Punkt erreichte Mauro den absoluten Tiefpunkt. Die Überzeugung, dass der Tod unausweichlich sei, überwältigte ihn. In seiner Verzweiflung fasste er einen drastischen Entschluss. Er wollte seinem Leben ein Ende setzen. Mit Holzkohle aus den Resten seines Signalfeuers schrieb er einen Abschiedsbrief an seine Frau. Er wollte sicherstellen, dass sein Körper gefunden würde, damit sein Tod offiziell festgestellt und seine Familie finanziell abgesichert wäre. Doch der Versuch scheiterte auf makabre Weise, denn seine extreme Dehydrierung hatte das Blut so stark eingedickt, dass es kaum floss. Als Mauro am nächsten Morgen erwachte, interpretierte er dieses unerwartete Überleben als ein Zeichen, eine zweite Chance. Und mit neuem Lebensmut verließ er dann den Schrein. Er begann, seine Kräfte einzuteilen, indem er nur in den kühleren Stunden des frühen Morgens und späten Abends marschierte. Die Zeit nach dem Schrein war geprägt von einer aktiven Jagd nach allem Essbaren. Mauro fing und aß rohe Schlangen und Eidechsen, jagte Käfer und andere Insekten mit seinem Messer und ernährte sich von Kakteen und winzigen Pflanzen aus trockenen Flussbetten. Der körperliche Verfall schritt aber unaufhaltsam voran. Psychisch befand sich Mauro in einem Zustand der Hyperwachsamkeit. Immer wieder wiederholte er sein Mantra: nicht aufgeben. Am 8. Tag seiner Odyssee stieß Mauro auf ein Wunder. Eine kleine Oase, eine Pfütze mit Wasser. Doch selbst das Trinken wurde zur Qual. Sein Rachen war von der tagelangen Dehydrierung so angeschwollen, dass er die ersten Schlucke wieder erbrechen musste. Schließlich am 9. oder 10. Tag führten die Spuren des Lebens zur Rettung. Mauro entdeckte frischen Ziegenkot, dann weitere menschliche Fußabdrücke und dann erblickte er ein junges Tuareg-Mädchen, das Ziegen hütete.
Eines Morgens wachte ich auf und folgte wieder meinen Wolken. Und irgendwann sah ich in der Ferne viele kleine Punkte, die sich bewegten. Und während ich weiterging, dachte ich, vielleicht sind es Ziegen oder Dromedare. Je weiter ich ging, desto weniger wurden es. Aber dann tauchte aus einer Düne ein Mädchen auf. Und da wusste ich, ich bin gerettet. Ich erinnere mich daran, als wäre es erst heute passiert.
Mauros Erscheinung war mittlerweile so furchterregend, dass das Mädchen zunächst entsetzt davonlief. Doch bald kehrte es mit Frauen aus einem nahen Berberzeltlager zurück. Sie gaben ihm Ziegenmilch und Minztee und verständigten die Behörden. Mauro erfuhr, dass er sich in Algerien befand, rund 300 Kilometer von der Rennstrecke entfernt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sich das ganze Ausmaß seiner physischen Zerstörung offenbarte.
Ein paar Tage hätte ich noch durchgehalten, aber dann wäre es das gewesen. Ich glaube, dann wäre ich zusammengebrochen und dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier, um mit dir darüber zu sprechen.
Mauro hatte 15 Kilogramm an Gewicht verloren. Seine Leber stand kurz vor dem Versagen. Die Ärzte mussten ihm 16 Liter Flüssigkeit intravenös zuführen, um die massive Dehydrierung auszugleichen. Die vollständige körperliche Genesung dauerte fast 2 Jahre. Doch was vielleicht am erstaunlichsten ist, Mauro ließ sich von diesem Erlebnis nicht abschrecken. Im Gegenteil, es schien seine Faszination für die Wüste nur noch zu verstärken. Nur 1 Jahr nach seinem Überlebenskampf nahm Mauro erneut am Marathon des Sable teil und beendete ihn erfolgreich. Seitdem ist er insgesamt 11 Mal bei diesem extremen Wettbewerb angetreten. Mauros Geschichte lehrt uns viel über menschliche Ausdauer, den Willen zu überleben und die Kraft des positiven Denkens in scheinbar aussichtslosen Situationen. Sie erinnert uns daran, dass wir oft zu mehr fähig sind, als wir glauben. Zum Abschluss möchte ich euch ein Zitat von Mauro mit auf den Weg geben, das seine Einstellung zum Leben und zu Herausforderungen perfekt zusammenfasst.
Ich bin immer der Meinung, dass das Unmögliche für mich nicht existiert.
Das war die unglaubliche Geschichte von Mauro Prosperi, dem Mann, der 10 Tage in der Sahara überlebte. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch genauso fasziniert wie mich und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ich bin Peter Kreiner. Tschüss und Baba.